Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen mit Migu und mir. Heute reden Migu wie gewohnt über die vergangenen 2, 3 Börsenwochen. Heute ohne Gast, aber wir reden über ganz viele Titel, wie zum Beispiel Amazon, Alphabet, Procter & Gamble, über die Gewichtung zwischen ETFs und Einzeltiteln. Aber den Rest hörst du selbst. Viel Spaß beim Zuhören. So, moin Migu, oder soll ich lieber sagen Bonjour Migu?
Ja, genau, heute aus dem schönen Frankreich, Bonjour Finn.
Ich habe gedacht, du...
Schönes Paar, mehr kann ich leider nicht mit Französisch glänzen.
Eieiei. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt hast du hier schon mieses Internet in der Pfalz, jetzt gehst du noch nach Frankreich irgendwo in die Provence, wo du noch mieseres Internet hast. Ja, kann ja kaum besser sein, um einen Podcast aufzunehmen, mein Lieber.
Nee, das stimmt. Also wir suchen uns ja immer so spezielle Anlässe und Gegebenheiten aus. Ich denke aber, das Internet in der Provence ist auch nicht schlimmer als in der Pfalz. Von daher glaube ich schon, dass das zielführend aufgenommen werden kann.
Ja, und sonst so, Darling, wie war deine vergangene Börsenwoche oder die vergangenen 1, 2 Börsen- und Instagram-Wochen? Da ist ja, also man muss ja schon mal gleich vorweg sagen, auf Instagram haben sich die Ereignisse sozusagen überschlagen. Wir wollen jetzt hier keine Partei ergreifen. Ich denke, wir wollen auch keine Namen nennen. Nicht, dass da noch irgendwas passiert, dass wir irgendwie noch Anwaltsschreiben oder sonst irgendwas bekommen in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du das nämlich gesehen hast bei dem Tech-Aktien, bei dem ist ja eine kleine Abmahnung auch reingeflattert sogar, über 1,925 Millionen. Hast du es gesehen gehabt?
Ja, das habe ich heute Morgen witzigerweise wirklich, auf den 5 Minuten in dem stillen Örtchen habe ich das wahrgenommen. Da habe ich mir auch gedacht, also was das jetzt wirklich für Kreise hier zieht, generell, wie du sagst, was da in Instagram aktuell los ist mit diesen, ja, wie du sagst, wir brauchen, glaube ich, keine Namen zu nennen. Wir reden einfach neutral und allgemein darüber. Das ist schon irre, muss ich fast sagen, ja.
Also ich finde es halt auch schade, weil das ist auch so immer meine Denkweise auch im Business. Also weißt, einerseits könnte man jetzt sagen, okay, hey, man tut sich einfach zusammen und macht irgendwas, bewegt was oder verändert was. Und die andere Möglichkeit ist halt, man bekämpft sich irgendwie. Ich meine, dann könnte man noch so ein bisschen vielleicht die Schweizer Variante machen und sagen, okay, man lässt einfach den einen sein, wie er ist, und der andere, ja, macht einfach sein Ding. So wie wir es ja immer auch gerne betreiben, wenn wir über andere reden, kommen wir ja dann doch immer zum selben Entschluss oder zur selben Schlussfolgerung und sagen halt, ja, du, komm, was machen wir uns eigentlich Gedanken? Der oder diejenige soll sein Ding machen und wir machen einfach unser Ding. Aber ich muss schon sagen, jetzt so als stiller Zuschauer, Beobachter, muss ich schon sagen, wie du auch gerade sagtest, das nimmt schon ganz seltsame Formen an, und ich finde jetzt nicht das, oder das sollte nicht das sein, wofür Finfluencer oder diese Szene, unsere Bubble hier steht, und das finde ich einfach schade.
Nee, also ganz genau so ist es. Ich glaube, wer Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das haben wir, glaube ich, auch in unserem letzten Podcast mit Chris schon mal ausgesprochen. Und ich glaube, das sollten wir auch hier in dieses Verhältnis und diese Verbindung kriegen und setzen. Ich glaube, keiner, der im Social Media unterwegs ist, ist irgendwo, ja, fehlerfrei oder was auch immer. Ich meine, es ist natürlich was anderes, wenn du da mutwillig und bewusst und mit irgendeiner Absicht Dinge behauptest und von dir gibst und zeigst. Ja, das ist dann schon zwiespältig, aber ich sag mal, jeder hat 2 Augen im Kopf. Jeder, der ja gerade in unserer Szene unterwegs ist, dem unterstelle ich, dass der einen Taschenrechner bedienen kann. Und so kannst du dann dem einen oder anderen versprechen oder der einen oder anderen Erwartung ganz schnell die Luft aus den Reifen lassen. Wenn du dann einfach mal nachrechnest, kann das überhaupt sein, was ich da von dem präsentiert oder vorgesetzt krieg? Ja, ich meine, schwierig, aber wie du sagst, jeder macht sein Ding. einfach Hirn einschalten, dann glaube ich, ist uns alle geholfen.
Definitiv. Aber du hast ja jetzt schon ein schönes Stichwort genannt, unser lieber Chris. Der Podcast kam ja, ich weiß nicht, was seine Rückmeldung ist. Wir haben jetzt noch gar nicht so genau drüber gesprochen, aber der kam ja doch sehr cool an und man hat gemerkt, dass es auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema ist, beziehungsweise so, ja, es war so, dass da ganz viele zugehört haben, weil jeder irgendwie doch weiß, was Sache ist und um was es geht und, das war total interessant, wie da die Rückmeldung war, aber durchweg positiv. Also es gab so ein paar, die konnten es echt nicht glauben, die konnten auch nicht glauben, dass ich schreibe, ja, es geht hier um OnlyFans und wie auch immer. Also die haben dann dreimal nachgefragt und ich hatte noch in dem Zusammenhang auch so ein bisschen Angst, oh, wie verhält sich das auf Instagram, wenn ich das poste, reichweitentechnisch oder wir reden ja auch immer so über dieses Softban oder was es da alles scheinbar gibt. Aber du, bisher blieb da alles aus, ganz im Gegenteil. Also meine Story-Reichweite ist gestiegen und auch die Interaktionsrate ist bei mir extrem gestiegen. Also von dem her kann ich mich da nicht beklagen. Und wie gesagt, das ist mit einer unserer Top-Episoden mittlerweile mit dem lieben Chris. Das heißt, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Trichter, mein lieber Migu. Da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir dann demnächst die nächsten spannenden Personen einladen. Wir haben ja jetzt auch hier einen Freiwilligen ja noch gefunden. Der möchte ja mal sein Depot von uns geroastet haben, wie man so schön sagt. Der befindet sich nur aktuell im Urlaub, weshalb wir da noch ein bisschen uns gedulden müssen. Das sollten wir jetzt vielleicht auch nicht mit einer schlechten Internetverbindung aus Frankreich machen. Aber wie gesagt, auch an jeden Zuhörer oder Zuhörerin, wir sind da offen für alle spannenden Geschichten, sofern man eben einen sinnvollen Bogen schlagen kann zum Thema Investieren, Börse, Unternehmertum und so weiter.
Ja, genau. Und falls sich der ein oder andere jetzt fragt, warum eigentlich macht der Miku da einen Podcast, obwohl der da mit Familie und Freunde und was weiß ich im Urlaub verweilt. Ich denke, es ist auch kein Geheimnis. Wer eine Familie hat, wer Kinder hat, der weiß, dass nach 2, 3, 4 Tagen Urlaub, da steigt der Grundstresspegel etwas nach oben an. Und wenn man sich dann mal wieder dem wirklich Wichtigen widmen kann, dann nimmt man sich auch gerne mal 30 Minuten für einen Podcast und für das engelsgleiche Stimmchen von Finn Finance nochmal zu hören. Das nochmal kurz zu dieser Erklärung, aber ja, zurückzukommen. Ich glaube, wir haben das alles jetzt gut getaktet, dass wir immer mal wieder Gäste zu uns holen. Und wenn das alles dann in Verbindung zu unserem Hobby, Unternehmertum, Börse, Mindset, Investieren steht, glaube ich, ist uns allen geholfen damit und kann uns alle nach vorne bringen.
Ja. Sonst, was ist dir so Schönes begegnet in der vergangenen Zeit? Gibt es was, wo du sagst, oh, da sollten wir mal drüber sprechen?
Ich finde jetzt aktuell eigentlich sehr spannend den Amazon-Aktiensplit, der ansteht, und den Alphabet-Aktiensplit. Das sind so die zwei Dinge, die ich jetzt zukünftig im Auge haben werde. Ja, ansonsten war ich dabei, meine Watchlist etwas auszudünnen. Ich werde mich auf meine bisherigen Positionen, habe ich mich jetzt entschieden, mehr oder weniger fokussieren. Da wieder rebalancen demnächst. Habe ich ja schon getan mit meinen zwei Käufen von Fuchs, Petrolub und BASF. Und demnächst werden jetzt halt so ein paar Basis, ja, Investments wahrscheinlich noch mal etwas aufgestockt, wo mir dann in der Vergangenheit beispielsweise Alphabet etwas nach vorne abgelaufen ist, um da einfach wieder die Positionsgrößen ins Gleichgewicht zu bringen.
Sehr schön. Ich muss ja sagen, ganz spannend, gerade ganz aktuell auch. Ich habe mich gestern früh bei mir im Comdirect online eingeloggt und sehe dann plötzlich Amazon, beziehungsweise nee, ich klicke auf Depot und sehe 416.000 Euro. Und ich denke so, hä, Moment, was ist denn jetzt los, gell?
Rich
Und
overnight.
dann habe ich so, und dann sehe ich bei Amazon, und ich muss schon sagen, es sieht ultra geil aus, sehe ich bei Amazon Wert in Euro 228.058 Euro, ein Plus von 215.000 Euro, was über 1.676% sind. Und ich so, Alter, ey, wenn das real wäre, das wäre so geil. Aber es hat natürlich, wie du es schon sagtest, ja mit dem Aktiensplit zu tun. Wahrscheinlich hat da Comdirect oder der Anbieter, wo sie sich die Kurse ziehen, schon irgendwas geändert gehabt. Ich glaube, der ist ja jetzt auf morgen, auf den 6.6., glaube ich, angesetzt, der Aktiensplit. Alphabet ist ja irgendwas im Juli, irgendwas 27. Juli, ich weiß gerade gar nicht, aber irgendwas um den Dreh Richtung Mitte, Ende Juli. Ja, aber nichtsdestotrotz, ist jetzt für dich die Aktie da spannender, weil der Split stattfindet und du sagst, du schaust da so ein bisschen drauf, oder?
Was heißt spannender? Also ich glaube nur, dass die eventuell dann interessanter für auch, ja, ich sag mal, Anleger oder Investoren wird, die jetzt nicht sagen, ich kann jetzt auf einmal 2000 Euro oder so locker machen, für mir eine Aktie zu kaufen. Im Prinzip, wie gesagt, da hatten wir es, glaube ich, auch schon mal drüber, wenn ich 20 Euro in 1-Euro-Stücke teile, unterm Strich habe ich nicht mehr davon. Ja. Dennoch ist es einfacher handelbar, sage ich jetzt mal. Und du hast halt eventuell einen größeren Einzugskreis. Und dadurch kann es natürlich passieren, dass auch so ein Kurs nochmal etwas angeschoben wird, wenn die, wie gesagt, dann einfacher drin ist und mehrere Interessenten dann auf einmal auch ins Überlegen kommen könnten. Du, dann hole ich mir halt mal auch noch 5 Amazon-Aktien für dann 500 Euro, sage ich jetzt mal, ins Depot und muss nicht 2000 locker machen für eine. Ja. Also da erwarte ich mir vielleicht schon, dass der Kurs nochmal jetzt aus einer, ja doch jetzt schon länger andauernden Seitwärtsphase vielleicht so einen kleinen Push nach vorne kriegt.
Ja. Also davon bin ich auch überzeugt. Ich finde, zwar waren Amazon und Alphabet so klassische Sparplankandidaten, eben gerade deshalb, wie du ja auch sagst, um da mal endlich ein Stück zusammenzubekommen, weil für viele wirklich Kleinstanleger oder Kleinanleger oder wenn man gerade erst begonnen hat, ist es natürlich schwer, da direkt für 2.000, 3.000 Euro sich so eine Titel reinzulegen oder auch Amazon Alphabet hat man ja von genau denen. Ich muss gerade noch kurz schmunzeln, deshalb bin ich gerade kurz durcheinander gekommen. Wenn ich bei mir in die Zusammensetzung vom Depot gerade klicke, hat jetzt Amazon eine Gewichtung von 54,7%. Das ist natürlich echt interessant, echt lustig. Aber leider, ja, entspricht es nicht der Wirklichkeit. Naja, aber ich bin auch davon überzeugt, ich denke, wenn jetzt dieser Split vollzogen ist, dann schlagen mal ein paar mehr zu. Ich habe jetzt anhand oder durch diesen Split eben 99,96 Teile von Amazon im Depot mit einem aktuellen Wert, kann ich leider gerade gar nicht sagen, einem Kaufwert von 12.834 Euro und den Wert kann ich gerade nicht sagen, so ad hoc, weil der mir hier nicht angezeigt wird, aufgrund des Fehlers.
Also ich werde unterm Strich dann meine 40 Aktien genau von Amazon im Depot haben. Ich bin aber auch davon überzeugt, weil ich mich aktuell wirklich zu diesen Leuten zählen. Ich habe mich die ganze Zeit, war es mir einfach wirklich zu teuer, mir noch eine einzelne Aktie für diese 2000 Euro zu kaufen. Also ich werde da mit Sicherheit auch nochmal etwas in den Topf greifen und die ein oder andere Amazon-Aktie zu mir ziehen. Aber erst, wenn eben der Split vollzogen ist. Genau, und dann schauen wir mal, wo die Reise am Ende hingehen wird.
Ja, also das ist tatsächlich bei mir halt auch das Problem ist, ich habe die zwar auch im Sparplan laufen, beide Titel, aber ich muss halt schon sagen, auch wenn es gerade so schön attraktiv ist, weil die ja doch auch ein bisschen nachgelassen oder nachgegeben hat, die Amazon-Aktie, ist es halt schon auch so, dass es halt immer, wenn du dann gleich einen Teil kaufst aktuell, haut es halt so ins Gewicht mit einem Kurs, der ja gerade bei 2.200 Euro steht, der ja dann irgendwo bei, ich glaube dann 200 Euro logischerweise steht, ist dann schon immer krass, wie gleich das ins Ungleichgewicht fällt eben, allein durch eine Einzelaktie, die du da mit ins Depot legst. Also ich werde da auch einfach jetzt mal weiter in die Sparpläne laufen lassen, wenn jetzt dann da der Split dann mal am Montag, Dienstag vollzogen ist. Ich habe es dir, glaube ich, gesagt oder geschrieben. Ich habe ja mein Konto, mein Verrechnungskonto ein bisschen aufgeladen. Vielleicht könnte ich mir da auch mal nochmal ein paar Teilchen ins Depot legen.
Ja, also ich habe jetzt auch gerade die Historie der Amazon-Aktie mir kurz aufgerufen. Da gab es im Juni fast vor genau 24 Jahren den ersten Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 2 und danach hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Im Anschluss folgte dann 99 der nächste. Da ging es dann zwar kurz runter, aber auch direkt ging es in eine ja, relativ zügige und große Erholungsphase. Und Ende 99 fand nochmal ein Split statt und da ging es auch nochmal im Verhältnis um 50% in die Höhe. Also da siehst du, ich glaube, das war ja, dass man da einfach Interesse bei den Anlegern wecken kann und eigentlich ein ähnliches Bild erwarte ich mir jetzt auch. Also vielleicht nicht um 50%, vielleicht geht es auch nochmal kurz nach unten, aber ich bin mir sicher, dass der Kurs durch den Split ja eher den Weg nach vorne anstatt nach hinten finden wird.
Super. Und was beobachtest du dann gerade sonst noch so? Du hast so gesagt, auch so ein paar Basisinvestments hast du gerade noch auf dem Schirm.
Ja, natürlich meine geliebte Procter & Gamble. Da werde ich vielleicht noch mal etwas reinschieben. Jetzt kommt vielleicht wieder der ein oder andere um die Ecke und sagt, ah, die sind doch so teuer und hin und her. Du weißt es, glaube ich, und meine Follower bei Instagram wissen es auch. Procter & Gamble ist in meinen Augen immer teuer. Und wenn ich mir das jedes Mal sagen würde, dann stehe ich einfach am Bahnhof und schaue, wie der Zug wegfährt. Bei Procter & Gamble wirst du immer teuer kaufen, deswegen ist es mir auch wirklich egal und ich kaufe so Procter & Gamble nach, wie ich Geld habe und das werde ich auch mein Leben lang so durchziehen.
Wo steht denn die gerade bei dir, die Position? Also so kursgewinntechnisch, hast du da was im Kopf?
Gerade einen Moment, ich gucke mal, ob ich es mir aufrufen kann. In der Provence. Also bei mir stehe ich im Moment mit knappen 39% im Plus mit Procter & Gamble und habe aber halt auch immer wieder nachgekauft. Also da müsste ich jetzt mal wirklich rausrechnen oder nachschauen, was da wirklich oder wie oft ich da schon rein bin und zu welchen Kursen. Das kann ich dir jetzt aktuell nicht sagen. Wäre aber, glaube ich, mal spannend für die Zukunft. Das stimmt. Könnten wir ja mal einen eigenen Podcast über solche Basisinvestments aufnehmen. Und ich
Absolutely.
glaube, bei dir, du hast Unilever mittlerweile,
Nee,
oder?
Unilever
Oder
nicht.
hast du
Ich
da
habe mal
auch nur
drüber nach, ich
überlegt?
habe mal überlegt, habe mich aber dann erstmal dagegen entschieden, einfach auch, weil ich die Procter & Gamble Position da weiter ausbauen wollte und einfach auch, als ich mich da so mal auf die Schnelle an oder umgeschaut hatte, habe ich da einfach ja mal noch die Finger davon gelassen. Wobei grundsätzlich ist es ja auch ein absolutes Basisinvestment. Da war ja jetzt erst vor kurzem eine positive Schlagzeile. Ich meine, da hat auch ein ehemaliger aus der Vorstandsebene von Procter & Gamble, glaube ich, sogar gewechselt zu Unilever. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gefährliches
Genau,
Halbwissen ist,
ja.
aber ich meine, da sowas gelesen zu haben, worauf wir hin ja gleich die Aktie wirklich sehr kurzfristig sehr gut reagiert hat. Ich glaube, die ist ja da mal schnell um 5 oder 10%, ja, 6% ist sie gestiegen. Von dem her, ja, nichtsdestotrotz für mich, year to date ist die Unilever gerade minus 8,14%. Ich gucke mich gerade eher so ein bisschen auch mit Procter & Gamble um, inwiefern ich die dann doch aufstocke, trotz meines kleinen Projektes da mit der Dividendenreinvestition. Aber grundsätzlich finde ich das auch einfach einen schönen Titel. Bei mir jetzt hat es ja den Hintergrund im Zusammenhang oder in unserem Gespräch haben wir ja oder habe ich mich ja dann dazu entschieden, einfach all meine Dividendeneinnahmen, die ich bekomme, eben in diesen Titel seit, ich glaube, was ist es jetzt? Seit November mache ich das, glaube ich, oder Dezember. Und mittlerweile bin ich da irgendwo bei 1500 Euro, ein Ticken im Minus, habe jetzt schon die ersten paar Dividenden von Procter & Gamble auch einkassiert. Das macht natürlich Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also auch die ganze Dividendenhistorie von Procter und Gamble, die steigern da ja mit 5% jährlich. Ja, also wie gesagt, wer uns schon länger hört, wer mir schon länger folgt, wer dir schon länger folgt, der hat Procter und Gamble schon öfter mal gelesen und der weiß, dass wir beide von dem Unternehmen eigentlich ja bis ins Mark überzeugt sind, sage ich jetzt mal.
Und ich muss echt sagen, im Vergleich zu Unilever, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich Procter & Gamble bedeutend besser.
Also wenn man die Historie meiner Meinung nach anschaut, definitiv. Ich bin jetzt halt mal gespannt, wie sich Unilever da in Zukunft entwickelt, weil der derjenige, der da gewechselt ist, mir fällt jetzt auch der Name nicht mehr ein, der war aber bei Procter & Gamble ja auch gekommen in einer Phase, wo es da nicht so lief. Und der hat den Konzern wieder in die Fahrwasser gebracht, in die er reingehört. Und wenn man sich Unilever ja anschaut, sind die die sind jetzt nicht in Schieflage, sag ich mal, aber es könnte doch besser laufen. Und ich glaube schon, dass das jetzt auch für langfristige Investoren, wenn die da jetzt reingehen oder reingegangen sind, durchaus eine gewinnbringende Investition werden kann.
Super. Und bei mir, ich meine, wir reden ja so oft drüber. Ich habe jetzt auch mal letztens mit so ein paar. Ah, Nelson Peltz wird Vorstandsmitglied. Nelson Peltz.
Genau, der war das auch.
Ich habe jetzt letztens auch mit einer Followerin von mir gesprochen. Und ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe jetzt einiges schon nachgekauft gehabt, auch jetzt wieder im Juni so ein bisschen was. Meine Sparpläne laufen auch weiter. Aber ich bin immer wieder hin und her gerissen, gell? Wir hatten es ja mal, als ich glaube, mein Bildschirm dir gegenüber geteilt hatte, als wir mal telefoniert hatten. Wenn ich überlege, so wie jetzt so dieses Jahr verlief, ich habe mir da ja seit Januar diesen Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ins Depot gelegt, der jetzt 2% seitdem gestiegen ist. Wenn ich halt einfach sehe, wie so das Marktumfeld bisher war, muss ich schon echt sagen, ich bin immer mehr so am Überlegen, ob ich nicht meine Strategie dahingehend ein bisschen wechsle, dass ich sage, okay, ich baue mir doch mehr prozentual gesehen in ETFs auf als in Einzeltitel. Also mehr nicht im Sinne von mehr ETFs als Einzelaktien, aber aktuell bin ich irgendwo so bei 90% Einzeltitel und 10% ETFs, dass ich sage, okay, vielleicht kriege ich es ja hin, 20% ETFs, 80% Einzeltitel oder. Da bin ich echt gerade so ein bisschen überlegen, insbesondere gerade im Zusammenhang mit meinem Sparplan oder meinen Sparplänen. Da habe ich nämlich einfach auch aufgrund der aktuellen Marktlage wieder ganz, ganz viele Titel bei mir mit reingenommen, einfach um so von jedem ein bisschen was mitzunehmen. Also ich habe jetzt hier gerade 3, 4, 9, 17, 21, 25 Titel im Sparplan mit knapp 4.000 Euro im Monat, um einfach, wie gesagt, nicht nur da so ein paar, sondern wirklich umfangreich mein Depot in verschiedenen Stellen weiter auszubauen. Und aber nichtsdestotrotz, wenn ich einfach sehe, 2% hat er jetzt ein Plus, der hat auch eine schöne Ausschüttung meiner Meinung nach, sind viele solide Titel drin, logischerweise. Macht irgendwie, sieht beruhigend aus. Ich habe ja da jetzt auch die Ehre gehabt. Ich habe mich ja einmal in New York mit dem Tim Schäfer getroffen. Genau eine Woche später habe ich mich mit ihm in seiner Heimat getroffen. Und auch er hat mir gesagt, ja, Stockpicking hin und her. Ich meine, er hatte auch immer so dieses Thema Interessenskonflikte in Bezug auf seinen Artikeln, die er schreibt. Aber auch er hat mir da im persönlichen Gespräch gesagt, dass er auch immer mehr in ETFs reingeht, weil er sich dann einfach null Kopf machen muss.
Ja, also ich denke, das ist schon auch eine schöne Sache, wenn du da auch, natürlich würde ich jetzt nicht da in irgendeinen neu aufgelegten Fonds reingehen, wo du noch keinerlei, ja, Performance-Nachweise oder sonst was hast oder keine Track-Records, keine Ahnung. Aber wenn du dir diese gestandenen ETFs anguckst, da macht mit Sicherheit niemand irgendetwas verkehrt, wenn du dir den oder zum Teil zumindest ins Depot legst. Ja, für den Anfänger kann ich mir auch durchaus vorstellen, wenn der wirklich zwischen 50% und 80% seiner investierten Summe in irgendwelchen ETFs parkt, dass da mit Sicherheit nichts falsch läuft.
Ja, also wie gesagt, auch gerade im Hinblick darauf, dass ich mit einer Followerin geschrieben hatte, oder Followerin klingt immer so doof, aber halt einfach mit einer aus unserer Community, die dann einfach auch verglichen hat, hey, so performt gerade overall mein Aktiendepot und so performt gerade overall mein ETF-Depot. Und dann musste sie sich halt auch eingestehen und ich meine, wir sagen es ja oft und das klingt dann immer ganz cool mit, ja, ich weiß, es ist nicht rational, aber mir macht es so viel Spaß und ich weiß immer nicht, ob das so schlau ist, das zu sagen oder das zu denken. Ich weiß, du sagst es auch gern, dass das dann, dass du sagst, ja, ich mach's halt, es macht dann mehr Spaß mit Einzeltitel und ETS ist halt langweilig und so passiv und so. Aber eigentlich ist es ja echt dumm. Eigentlich ist es ja echt dumm, wenn man es weiß. Eigentlich weiß man es und man macht es trotzdem.
Die Menschheit ist dumm. Das war schon immer so und das wird schon immer so bleiben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Nur
Ja.
muss man ja entscheiden, auf oder wie inwiefern man diese Dummheit dann auch ausführt. Wie du sagst, ich bin auch einer, der sagt, ich mache lieber Einzeltitel als ETFs, weil es mir Spaß macht. Ja, ist so. Mag für den einen auch dumm sein. Ich gebe es auch zu, weil ich bin nicht so naiv und sage, ich schlag den Markt. Nein, das mache ich nicht. Dazu gehört schon einiges an, ja, Wissen, auch an Glück und sonst irgendwas. Aber ja, wie gesagt, dann bin ich eben aktuell noch so dumm, wenn du sagst, du hast mit dem Schäfer gesprochen, der ist jetzt, keine Ahnung, ich hoffe, ich unterstelle jetzt nichts, aber um die 50, sage ich jetzt mal,
Ja, knapp unter 50.
da habe ich jetzt noch Sisse, da habe ich jetzt noch ein paar Jahre vor mir und wenn ich dann anfange, auch umzuschichten in ETFs, dann ist es so, vielleicht kommt es so, keine Ahnung.
Ja, also, ja, also das sollte jetzt natürlich kein persönlicher Angriff sein. Grundsätzlich ist es ja nicht dumm, in Einzelaktien zu investieren. Und grundsätzlich sage ich auch nicht, dass es dumm ist, die Tatsache. Aber es ist halt einfach nicht schlau, wenn man sieht, dass diese ETFs teilweise halt besser performen. Ich meine, es gibt ja genug, die das vormachen, à la Waikiki, die da diesen Markt outperformen. Aber da ist natürlich auch die Frage, inwiefern ist einfach da das Know-how da und die Zeit da, aber eher sogar das Know-how da, um solche Renditen wirklich über 10, 20, 30 Jahre einzufahren. Und wenn ich jetzt sehe, ich meine, ab und zu lacht man ja drüber oder auch so, man merkt so ein bisschen auch, teilweise wird es ja sogar fast so ein bisschen ins Ironische gezogen, wenn man da irgendwie eine miese Rendite gerade hat. Ich renne halt einfach gerade aktuell 25.000 Euro diesem Jahr hinterher. Das sind bei mir minus 11,18% minus in diesem Jahr, wo ich einfach denke, ey, minus 11,18% versus wirklich ja im Vergleich 2% dieser ETF im Plus, in der Summe einfach, ey, mein Depot würde, hätte ich nur diesen ETF, zumindest jetzt in diesem Vergleichszeitraum, was wir uns jetzt anschauen oder worüber ich jetzt spreche, würde ich wo ganz anders stehen. Dann wäre ich bei 230.000 Euro, 235.000 Euro.
Ja, wie gesagt, wenn du es so ins Vergleich setzt, ja, aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass es Zeiten gibt, wo dann zum Beispiel, keine Ahnung, die letzten ja, Jahre waren es eben die Tech-Aktien. So hast du zwei, drei Tech-Aktien im Depot im Vergleich zu so einem ETF, wenn so eine Aktie dann natürlich mal über eine Zeit lang, keine Ahnung, 30%, 40% per anno Rendite einfährt. Da kann halt auch kein ETF mitstinken. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, da bin ich völlig bei dir. Ich halte es da etwas wie Forrest Gump. Dumm ist der, der Dummes tut. Und dumm bin ich, wenn ich überhaupt nichts am Aktienmarkt unternehme. So,
Genau so hat er es gesagt.
ob ich jetzt in ETFs, und siehst du mal, ich habe es gar nicht gehört oder war gar nicht dabei. Guck mal, da stelle ich mich jetzt schon mit meinen 30 Lenzen da auf eine Stufe mit einem erfahrenen Investor von 50. Nee, Spaß beiseite. Wie gesagt, dumm bist du, wenn du einfach nichts tust. Wir tun was und da soll es jetzt im ersten Moment mal egal sein, ob ich das mit Einzelaktien oder ETFs probiere. Wichtig ist, dass man was tut.
Ja, absolut. Also ich werde mal überlegen. Wie gesagt, ich neige auch gerade echt so ein bisschen dazu, dass ich diesen Vanguard FTSE All World und wie immer keine Anlageempfehlung, bla bla bla, bilde deine eigene Meinung, wie es immer so schön klingt. Ich meine, inwiefern das dann befolgt wird, ist ja dann immer eine andere Frage. Aber ich bin gerade echt so ein bisschen drauf und dran, dass ich zumindest diesen Vanguard FTSE All World als größte Position bei mir aufbau im Depot, um einfach auch so ein bisschen diesen sicheren Hafen zu haben. Und ich merke auch, oder mein Ziel damit ist es auch, zumindest weniger Volatilität in meinem Depot zu haben. Und ich denke, das dürfte ich damit hinbekommen. Und man muss echt sagen, also die Ausschüttung von dem ist auch nicht verkehrt. Und du weißt ja, ich mag das ja, die Ausschüttung zu steigern. Wenn ich jetzt halt überlege, die letzte Ausschüttung von dem ETF war am 30. April. Das waren 3,25%. Der schüttet vierteljährlich aus. Ich finde, ja, ist eigentlich, also ganz ehrlich, 3,25% ist schon, schmeckt schon.
Das, also das auf jeden Fall, wie gesagt, da kann man ja nicht meckern. Jetzt dann aber nur noch mal, darf ich mal die Frage stellen, willst du dann diese sogenannte Core-Satellite-Strategie vielleicht etwas fahren? Also so hört sich das jetzt für mich aus der Ferne so ein bisschen an, wenn du sagst, du schichtest da um in so einen, ja, ich sag jetzt mal soliden Basis-ETF und guckst dann, wie du drum herum deine Positionen aufbaust oder wie hast du
Ich
dir
weiß nicht, ob
das.
man das so wirklich Core Satellite nennen kann, weil ja, ich habe ja aktuell 42, 43 Positionen bei mir im Depot. Core Satellite ist, glaube ich, ein bisschen konzentrierter, was dann so ein bisschen die Unternehmen außenrum anbelangt, weil ich glaube einfach, wenn ich so eine Core Satellite-Strategie tatsächlich verfolgen würde, dann bräuchte ich jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach nicht, wenn ich jetzt so ein Vanguard FTSE All World drin habe, wirklich solche Basis-Invests, wie ich sie eben schon habe, wie, ich sage jetzt mal, eine 3M, eine Nestle, eine Kraft Heinz, eine Coca-Cola, eine McDonald's. Solche Themen, die wären dann wahrscheinlich eher besser abgedeckt und besser, ja, besser einfach enthalten in diesem ETF, als jetzt über nochmal zusätzlich als Einzeltitel darzustellen. Aber auch darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Wie oft haben wir schon gesagt, hey, warum tue ich mir das eigentlich an, diese ganzen Titel da, muss ich dauernd mit auseinandersetzen? Ich bin jetzt gerade auch so immer so ein bisschen, wenn ich jetzt überlege, 3,25 bei dem ETF, ich meine, muss man fairerweise sagen, bei dem ETF weiß man eben nie so recht, wie planbar ist diese Ausschüttung, wie verhält sich so eine Rendite in Zukunft. Also das ist jetzt ja nicht wie bei einem Unternehmen, was eine gewisse Kultur, eine gewisse Dividendenkultur hat. Ich meine, grundsätzlich kann man natürlich auch bei einem ETF zurücksehen und schauen, wie war es so in der Vergangenheit, aber es ist halt doch einfach ein ETF, da kann es mal so und mal so sein. Aber wenn ich jetzt überlege, 3,25%, wenn ich jetzt mal sage, 3M, hätte ich jetzt mal so aus dem Gefühl heraus gesagt, bewegt sich irgendwo in diesem Ausschüttungsniveau, Nestle bewegt sich irgendwo in diesem Ausschüttungsniveau, Danaher ist beispielsweise drunter, Johnson & Johnson ist irgendwo in dem Bereich, Kraft Heinz ist irgendwo bei 3, 4%, Coca-Cola ist irgendwo bei 3, 4%, McDonald's ist irgendwo bei 3, 4%. Weißt, dann ist schon auch so eine Überlegung da, hey, lässt man die jetzt mal liegen und wenn da mal irgendwie ein guter Zeitpunkt gekommen ist, ich meine, Coca-Cola ist jetzt ja auch in der Vergangenheit gut gestiegen, beispielsweise, hat sich ja auch sogar Year-to-Date ganz gut entwickelt, bei mir mit 12,5% im Plus Year-to-Date, seit Kauf sind die bei mir 30,93% im Plus, der Kurs ist gerade wieder ein bisschen runter, hatte aber schon dieses Jahr ja so diese 63 Euro gesehen, aktuell stehen sie knapp unter 60 Euro, dass man sagt, verkauft man mal so einen Titel und haut dann einfach diese Summe mal in diesen ETF rein zum Beispiel. Und ich glaube, wenn ich das jetzt tatsächlich machen würde, dann würde ich immer mehr in diese Core-Satellite-Thematik reinkommen. Aber für mich ist so eine Core-Satellite doch eher so, ich habe wirklich 50%, 60% in diesem ETF und gucke dann, dass ich auch Titel drin habe, die wirklich auch diese Kursraketen sein können. Also bei aller Liebe, Alphabet, Amazon. Ist natürlich die Frage, inwiefern sind die dann befriedigend als Satellit zu meiner ETF-Strategie?
Ja, da kann es natürlich dann, wie du sagst, sein, dass, keine Ahnung, irgendwelche CureVac oder Xiaomi oder sonst irgendwas als Satelliten mehr taugen als, ja, also Alphabet, Amazon oder sonst irgendwas. Da gebe ich dir voll recht, bin ich bei dir. Hat mich jetzt nur, wie gesagt, aus der Ferne mal interessiert, wie du da in Zukunft vielleicht vorgehen möchtest.
Ja, ich werde es einfach weiter beobachten. Du weißt ja immer, ich brauche da immer auch so meine Zeit. Und ich finde auch immer wichtig, weißt du, wenn du eine Strategie hast, finde ich, solltest du die auch nicht so leicht über Bord werfen. Wobei ich schon auch sagen muss, wir reden immer so von Strategien. Da steckt ja so viel Strategie bei mir doch nicht drin, wie viele vielleicht auch annehmen. Oder so wie es sich anhört, habe ich da ja voll den Plan. Grundsätzlich ist ja mein Depot ein wilder Mix aus Unternehmen, die ich A kenne, größtenteils oder teilweise mit denen auch irgendwie arbeite oder zu tun habe persönlich, und immer mehr oder vermehrt eben auch das Thema der Dividende. Und da muss ich dann zum Beispiel sagen, wäre natürlich das Core-Satellite-Thema auch ein bisschen so darstellbar, dass man sagt, okay, hey, man hat diesen ETF mit einem sehr, sehr großen Teil, um einfach das Risiko zu minimieren und macht dann vielleicht drumherum so wirklich starke, starke Dividendenzahler, wo man sagt, und die gewichtet man dann mit maximal 5% beispielsweise oder 4-5%, um dann auch zu sagen, hey, okay, wenn die dann mal irgendwie pleite gehen sollten oder die Dividende mal kürzen sollte oder vielleicht auch komplett streichen sollte, dass man sagt, okay, dann ist es so und dann kann man damit trotzdem noch gut leben. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich so ein Vanguard FTSE All World habe, als wirklich große, große Position, 50, 60, 70%. Und dann habe ich zum Beispiel so eine Rio Tinto, die ja wirklich ordentlich eine Dividende beispielsweise bezahlt. Oder auch so chinesische Titel, Ping An hat eine hohe Ausschüttung, ICBC schüttet viel aus, dass man dann solche Titel eben mit dazu nimmt, um einfach noch diese Ausschüttung zu erhöhen. Weil ich bin mir sicher, Ping An tatsächlich könnte kurstechnisch auch für die Zukunft sehr, sehr interessant sein. ICBC, ja, hatten wir ja letztens auch schon mal drüber gesprochen, ist aber im Verborgenen gewesen, war ja kein Podcast, eher so Seitwärtsthemen, aber eben hohe Dividendenzahlungen. Aber du, wie gesagt, ich muss mir das irgendwie. Es ist schon so, wie du auch sagst. Ich meine, ich sag zwar selbst, es ist dumm, aber es macht halt einfach mehr Spaß, sich mit Einzeltiteln auseinanderzusetzen. Ne? Und natürlich hast du bei Einzeltiteln, je nach Wahl, eher die Chance, einen Ten-Bagger in 5, 6 Jahren zu haben, als bei einem ETF, also bei einem Vanguard FTSE All World, also bei einem ja, auf dem Weltindex einen ETF. Sind wir mal ehrlich, da braucht man nicht hoffen, dass da in den nächsten 3, 4 Jahren irgendwie 50, 60, 70, 80% dran stehen.
Nee, also die dienen meiner Meinung nach ausschließlich zum Vermögenserhalt, muss ich mal so sagen. Da schiebe ich Sachen rein, die ich wirklich erhalten möchte. Und zum Vermögensaufbau, also kann man, glaube ich, schon dann auch so sagen wie du, da muss man schon die ein oder andere Einzelaktie dann noch dazu holen. Ja, und seine Hausaufgaben gut machen, damit man die Chance erhöht, da vielleicht den einen oder anderen Ten-Bagger sich wirklich ins Depot zu holen. Wobei da auch, wie gesagt, die nötige Portion Glück definitiv dazu gehört.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, das sagst du jetzt aber auch schon wieder ein wichtiges Stichwort eigentlich. Ich meine, ich bin ja noch lange nicht in der Konsolidierungsphase, sondern mehr in der Vermögensaufbauphase. Und da ist natürlich dann, ja, fragwürdig oder muss ich mir selbst die Frage stellen, möchte ich da lieber auf Nummer sicher gehen und weniger Risiko haben, mit dem Potenzial eben die ein oder andere Chance zu verpassen, oder sage ich, hey, ich möchte lieber von 10 Chancen halt eine richtig realisieren und die anderen gehen halt in die Hose. Das sind ja die sogenannten Opportunitätskosten, die man nun mal hat. Ich meine, du hast halt beispielsweise die Möglichkeit, 10.000 Euro zu investieren und jetzt musst du dir halt überlegen, wie investierst du die? Möchtest du sicherer sein? Hast du weniger Rendite? Möchtest du höhere Rendite? Hast du vielleicht mehr Risiko? Ja.
Ja, also da habe ich nichts weiter anzumerken. Das ist so definitiv.
Also, wir kommen mal wieder zum Entschluss, dass wir keinen Entschluss haben, wir zwei. So richtig
Genau.
mal wieder knapp 40 Minuten, einfach nur leeres Geschwafel zwischen uns zwei Deppen. Aber eine sinnvolle Sache möchte ich noch kurz mit dir besprechen. Ich bin ja Adidas-Aktionär und ich wollte dich mal bitten, schau dir mal in Zukunft, oder was heißt in Zukunft, schau dir mal bei Gelegenheit, schau dir mal ein bisschen Adidas an. Ich glaube, das könnte tatsächlich wieder interessant werden. Bei Adidas habe ich ja jetzt in der vergangenen Zeit echt einiges aushalten müssen, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt so ein kleiner, ja, Aufschwung wieder zu sehen ist oder wir sehen werden, ne? Einfach auch aufgrund im asiatischen Raum sind ja diese Lockdowns jetzt größtenteils auch beendet worden. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es mit den Lieferketten so vorangeht. Aber schau dir das gerne mal an. Adidas finde ich gerade spannend. Könnte ich mir auch wieder vorstellen, da mal wieder ein bisschen nachzukaufen, läuft aber auch bei mir ein Sparplan drauf.
Ja, da habe ich eh noch einen Beitrag, den ich am ja, Ausarbeiten bin. Da hatte ich vor kurzem ja mal die Story, wo wir über einen Jahrmarkt gelaufen sind und ich viele, viele Jugendliche und viele, viele Sneaker und Turnschuhe gesehen habe.
Ja.
Also das hat mich dann auch sehr beschäftigt und da arbeite ich mich auch aktuell etwas in das Thema ein und werde da auch, wie gesagt, einen Beitrag draus basteln, der dann demnächst online kommt. Und da geht es eben auch um das eben genannte Unternehmen
Ach,
und noch um
siehste.
ein anderes.
Ohne dass
Und
ich es
da
wusste
bin ich,
tatsächlich. Ich bin unschuldig,
und
Miguel.
das stimmt, genau, das stimmt, ohne dass du es wusstest, ja. Und da bin ich auch mal dann aufs Fazit und auf die Gedanken und Meinungen der Community gespannt.
Also das könnte wirklich noch ein Titel sein neben einem ETF, den ich dann auch wieder noch ein bisschen aufstock. Ja, mal sehen. Schauen wir mal, was die Zeit bringt. Wir werden ja immer die Community unmittelbar daran teilhaben lassen. Und ich denke, jetzt haben wir aber für heute, für dafür, dass du im Urlaub bist, sozusagen, haben wir sehr lang mal wieder gequatscht. Wir sind jetzt so ziemlich genau bei 40 Minuten, ne? Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, lieber Migu, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Center Park in Frankreich in der Provinz. Und wünsche dir und deiner Family auf jeden Fall noch ganz viel Spaß und viel Freude. Und jo, wir hören uns, sehen uns.
Jawohl, und ich bedanke mich, dass ich mein Stresslevel etwas senken konnte, dass du mich wieder dazugeholt hast. Und wir hören uns, mein lieber Finn. Bis
Alla,
bald.
hau rein, ciao.
Ciao.
Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.